Eines Tages liegt ein Brief in deinem Briefkasten aus Amerika. Du denkst, komisch, ich kenne ja niemanden in Amerika, der mich kontaktieren könnte. Und du öffnest den Brief, liest ihn eilig und du bist sprachlos, wie angewurzelt, bleibst du stehen mit offenem Mund. Und du weißt nicht, soll ich jetzt schreien, soll ich heulen, soll ich jauchzen? Du kannst es gar nicht wirklich glauben, du hast tatsächlich einen reichen Onkel in Amerika. Und zwar einen sehr reichen Onkel. Und nun ist dieser Onkel gestorben, das ist nicht der Grund zum Jauchzen, den habe ich ja nicht gekannt, aber der hat keine Familie. Und nun hat man herausgefunden, dass ich der einzige Erbe bin und ein Vermögen von weit über 10 Millionen Dollar erben werde. Plötzlich bist du reich. Und nachdem du langsam begreifst, dass das kein Traum und kein Fake ist, kein Spam, beginnst du darüber nachzudenken, was du mit diesem Geld machen könntest. Ein Haus kaufen, nein, nicht kaufen, bauen natürlich. Dann kauft man nicht mehr Häuser, dann baut man, wie man sie will, wenn man so viel Geld hat. Die Arbeit aufgeben, sich selbstständig machen. Eine Weltreise würde natürlich auch drin liegen. Und so weiter und so fort. Was würdest du machen, wenn du über 10 Millionen Dollar von deinem reichen Onkel in Amerika erben würdest? Nun, die wenigsten von uns werden das Glück haben, so viel Geld zu bekommen. Und deshalb ist es besser, wir erwachen wieder langsam aus unserer Träumerei. Heute machen wir uns Gedanken zum Erntedankfest. Und das hat bei uns, ja, wenn wir ganz ehrlich sind, mit Ernte gar nicht so viel zu tun, weil unsere Ernte, die trifft bei den meisten, sei es eine Rente oder sei es ein Lohn, auf unser Bankkonto ein. Wir ernten praktisch jeden Monat auf unserem Bankkonto. Und von daher haben wir in der Stadt nicht so einen starken Bezug. Die wenigsten, oder ich wüsste nicht, wer Bauer wäre unter uns. Vielleicht noch jemand, der von Haus aus auf einem Bauernhof aufgewachsen ist und noch einen stärkeren Bezug hat zu Erntedank. Aber wir kennen das nicht, so eine handfeste, im Herbst so eine handfeste Ernte einzubringen. Und hier haben wir doch das schön aufgebaut. Ihr dürft euch dann nachher natürlich bedienen. Da hat's Äpfel, Birnen, Trauben, könnt auch hier reinbeißen. Da wissen wir nämlich nicht, was das ist. Aber da könnt ihr uns dann vielleicht mal was sagen. Das wächst nämlich in unserem Garten und wir haben keine Ahnung. Das nicht? Das da? Aha, das wächst nicht im Garten. Aha, ist giftig. Ja gut, dann beißt lieber nicht rein, wenn es giftig ist. Das wäre natürlich jetzt schlecht gewesen. Genau. Also, das ist einfach nur symbolisch. Aber manchmal denke ich, dass wir uns der Bedeutung der Bauern gar nicht wirklich bewusst sind und das total unterschätzen. Denn wenn niemand säen und ernten würde, dann würde unser Lohn, den wir jeden Monat bekommen, wertlos. Wenn wir keine Lebensmittel kaufen könnten, wäre alles wertlos, was wir verdienen. Wir könnten gar nicht leben. Das ist ein wichtiger Beitrag und von daher ist es auch wichtig, dass wir uns wieder mal erinnern, dass die Milch eben nicht in der Migros im Gestell wächst, sondern von einer Kuh abgezapft worden ist. Dass wir einfach diesen Bezug nicht verlieren, eigentlich zur wirklichen Welt. Auch wenn wir keine Bauern sind, möchte ich heute anhand einer Geschichte, die Jesus erzählte, einige Gedanken zum Erntedank weitergeben. Es geht eben um einen Bauern, deshalb habe ich das genommen. Der Schwerpunkt des Themas liegt nicht in der Dankbarkeit. Ihr werdet das jetzt nun halt sehen. Es war ein riesiges Gerangel um Jesus. Tausende Menschen wollten Jesus sehen und hören, was er seinen Jüngern sagte. Das Gedränge war so groß, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten, so wie bei einem Zürichfest, wo man kaum aufpassen muss, dass man einander nicht auf die Füße tritt. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, sprach zu seinen Jüngern über ein ernsthaftes Thema. Er sprach darüber, dass sie von Menschen wegen ihres Glaubens bedroht werden können. Und er sagte, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ja gut, der eine mag fragen, ja, was kann man dann mehr machen als das Leben nehmen? Mit anderen Worten sagt aber Jesus, das Leben auf dieser Erde ist nicht das Wichtigste, was ein Mensch besitzt. Es gibt etwas viel Wichtigeres als dieses irdische Leben. Und er fuhr fort, ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihn müsst ihr fürchten, nicht Menschen. Und damit macht Jesus deutlich, dass es ein Leben nach dem Tod geben wird, das von größter Bedeutung sein wird. Und Jesus wollte damit seinen Zuhörern sagen, dass unser irdisches Leben in engem Zusammenhang mit dem Leben nach dem Tod steht. Es ist wichtig, was Menschen Es ist nicht wichtig, was Menschen sagen, sondern es ist wichtig, wie wir zu Gott stehen, was Gott einmal sagen wird. Unser Leben in dieser Welt ist entscheidend für unser Leben in der Ewigkeit. Ganz wichtige Gedanken, die Jesus hier weitergibt. Und mitten in diese ernsten und äußerst wichtigen Gedanken platzt ein Mann hinein und schreit, Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Das hat mit seinem Thema eigentlich überhaupt nichts zu tun. Dieser Mann begriff offenbar nicht, was Jesus eben seinen Jüngern erklärte. Die Erbstreitigkeiten mit seinem Bruder nahmen seine Gedanken dermaßen gefangen, dass er nicht in der Lage war, Jesus zuzuhören. Er wusste zwar, dass Jesus besondere Vollmachten hatte, und das wollte er nutzen, da wollte er anzapfen, um seine Erbangelegenheiten zu regeln und zu seinem Recht zu kommen. Er wollte Jesus benutzen, um sein Problem zu lösen. So kann es auch uns gehen. Wir können von unseren Gedanken, Zielen und Problemen dermaßen gefangen sein, dass wir für das Reden Gottes und die wirklich wichtigen Angelegenheiten des Lebens taub werden. Wir lesen vielleicht noch in der Bibel, weil wir uns das gewohnt sind. Wir hören Predigten, weil man das macht. Doch nichts kann tief in mich hineindringen. Wir sind gefangen in unseren Gedanken. Meine nächste Beförderung, mein Hobby, Freundschaft, Ferien und was es auch immer sein mag. Es nimmt uns komplett gefangen. Ja, wenn mich Jesus da weiterbringen würde, wo ich weiterkommen will, das wäre schon toll, dann würde mir der Glaube einen echten Nutzen bringen. Doch Jesus will nicht die Rollen ausfüllen, in die wir ihn hineindrängen möchten. Er weist diesen Mann mit einer schroffen Antwort zurück, lieber Mann, wer hat mich zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Das interessiert mich im Moment nicht so. Jesus wollte sich nicht in diese Angelegenheiten einmischen. Hätte er das getan, dann wäre er nachher als Richter tätig gewesen für Galiläa. Ich glaube nicht, dass Jesus das völlig egal gewesen war, aber Jesus geht es um viel wichtigere Werte und da wollte er nicht ablenken. Und deshalb warnt er seine Zuhörer, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Eine wichtige Aussage für uns Schweizer. Sein Leben hält nicht von uns seinem Wohlstand ab. Dieser Mann verpasste die Chance seines Lebens. Statt Jesus zuzuhören und das ewige Leben zu entdecken, war er von seinen Sorgen über das Erbe gefangen und taub für das, was wirklich zählt. Und nun erzählt Jesus eine kurze Geschichte über einen reichen Grundbesitzer. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin ich mit meiner Erde, mit meiner Ernte soll. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der dir für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Diese Geschichte betrachten wir nun aus der Sicht der Zuhörer, die den Schluss der Geschichte nicht kennen. Wir lesen ja die Geschichten in der Bibel, wenn wir bibelkundig sind, meistens schon im Wissen darum, was dann kommt. Aber die ersten Zuhörer, die wussten ja nicht, was kommt. Dieser Bauer war offensichtlich fleißig und geschäftstüchtig. Er lag nicht auf der faulen Haut. Er säte viel und konnte in der Regel auch dementsprechend viel ernten. Doch in einem Jahr fiel die Ernte außerordentlich gut aus. Was für ein Glückspilz. Doch weil die Ernte so riesig war, musste er ein großes Problem lösen. Wo sollte er die Ernte hinbringen, damit sie nicht vergammelt? Er hatte nicht so viel Platz in seinen Scheunen, um dort alles zu lagern. Und der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Und er überlegt und denkt und dann plötzlich hat er die durchschlagende Idee, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Ganz typisch für diesen erfolgreichen Gutsherrn, er scheute keinen Aufwand, um dafür zu sorgen, dass die Ernte nicht vergammelt. Und tatkräftig packte er ein großes Bauprojekt an. Er ließ die alten Scheunen abreißen und größere bauen und das musste sogar in höchster Eile geschehen. Nicht ein Jahr Planungszeit. Die Zuhörer staunen nicht schlecht über diesen Mann. Sie bewundern diesen fleißigen und geschäftssüchtigen Bauern und denken, Kunststück, ist er reich? Wenn einer so intelligent ist, wenn einer so zupackt, dann wird man früher oder später reich. Sie bestaunen diesen erfolgreichen Mann und wie er seine Probleme löst. Der Abbruch der alten Scheunen und der Bau der neuen Scheunen forderte einen besonderen Kraftaufwand. Und als das Projekt erfolgreich abgeschlossen war, sagte der Bauer zu sich selbst, du hast es geschafft. Es war ein Krampf, aber du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Wir wissen nicht, wie alt dieser Mann war, aber sicherlich war er schon eher älter. Nun Wer mag es ihm nicht gönnen, wenn er nun sein Leben etwas genießt? Schließlich hat er ja viel gearbeitet. Und damit schadet er ja auch niemandem. Er genießt ja nur, was er selber erarbeitet hat. Die Zuhörer müssen den Bauern innerlich Recht geben. Wer hätte an seiner Stelle anders gehandelt? Jeder sehnt sich doch nach dieser Ruhe, dass er nicht mehr so hart arbeiten muss und einmal das Leben einfach genießen kann, finanziell unabhängig. Und viele von uns sehnen sich nach dieser Ruhe. Und wer fortgeschrittenes Alters ist, freut sich mit Recht auf die Pensionierung. Und viele wären nicht abgeneigt, wenn sie so viel Geld bekommen würden, damit sie vor der Pensionierung in den Ruhestand treten könnten und finanziell unabhängig das Leben genießen könnten. Recht hat er, dachten die Zuhörer. Er soll seinen Erfolg ruhig genießen. Er kann es sich leisten und man lebt schließlich nur einmal. Wieso soll er jetzt weiter krampfen und krampfen? Jetzt soll er es mal genießen. Und voll Bewunderung bestaunen sie diesen Mann, vielleicht auch etwas wehmütig, weil sie denken, sie werden wohl nie so viel Glück haben im Leben. Dann gab es noch einige, wenn sie ehrlich waren, waren sie ein bisschen neidisch auf diesen Mann. Der hat's geschafft. Ich werde es nie schaffen. Die Zuhörer waren immer noch voll Bewunderung für diesen Bauern. Doch plötzlich nahm die Geschichte eine überraschende und tragische Wendung. Bevor der Bauer nämlich seinen Erfolg genießen konnte, starb er. Gott sagte zu diesem Bauern, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Für die Zuhörer muss das ein riesiger Schock gewesen sein. Kein Happy End. Diese dramatische Wendung hätten sie nicht erwartet. Eben hatten sie sich noch in Gedanken mit diesem Mann identifiziert. Sie haben sich vielleicht sogar vorgestellt, wenn sie das wären, was sie alles machen würden. Der war ihnen auch ein bisschen lieb und sympathisch geworden, denn er war wirklich, wirklich ein guter Geschäftsmann. Und nun dieses abrupte Ende. Der fleißige, geschäftstüchtige und erholungsbedürftige Bauer ist plötzlich ein Dummkopf. Jesus betrachtete sein Handeln eben nicht aus der Sicht der Menschen, sondern aus der Perspektive Gottes. Du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast? Der Bauer dachte nämlich nur an sich. Er vergaß, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Er konnte keine einzige Scheune mitnehmen. Und so kann es uns gehen. Wir vergessen, dass wir, auch wenn wir viel verdienen, dass schlussendlich, dass wir leben können. Wir können leben, weil Gott das alles wachsen lässt. Und mit dieser Erzählung hatte Jesus den Zuhörern einen Spiegel vorgehalten, was er übrigens oft macht. Wer nämlich mit dem Bauern sympathisierte und gar neidisch auf ihn wurde, der hatte damit bewiesen, dass er dieselbe Lebenseinstellung wie der Bauer hat. Dass er genauso denkt wie der Bauer. Und wer mit dieser Einstellung lebt, ist ein törichter Mensch. Und so hat Jesus einen Spiegel den Leuten vorgehalten und sie sind, wenn sie es begriffen haben, über sich selbst erschrocken, wie töricht sie selber sind in ihrem Denken. In den Augen Gottes war sein Handeln töricht, aber wir müssen genau hinschauen, was denn so töricht war. Der Mann hatte fast nichts falsch gemacht, dieser Bauer. Töricht wäre doch gewesen, wenn er die große Ernte hätte verfaulen lassen. Er hätte gesagt, oh nein, das ist mir zu viel Arbeit. Ich will nicht drüber nachdenken, was ich mit der Ernte mache. Was vergammelt halt. Komm, lassen wir es doch. Die nächste Ernte kommt wieder. Das wäre doch töricht. Da würden wir denken, also bitte sehr, hat er nicht mehr Verantwortungsgefühl. Seine Maßnahmen waren völlig okay. Er hat das bestens gemacht. Sein Problem bestand nicht in den Maßnahmen, die er ergriffen hatte. Das war durchaus klug und bewundernswürdig. Sein Problem lag in seiner persönlichen Einstellung zu seinem Gewinn. Und deshalb sagte Jesus abschließend zu dieser Erzählung, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Das ist der Punkt. Ich glaube, der hätte auch Urlaub machen können, von mir aus eine Weltreise. Sein Problem war, er war nicht reich in Gott. Gott war ihm egal. Dieser Mann lebte nur für sich. Er war selbstsüchtig und einzig und allein auf diese Welt hier ausgerichtet. Statt Gott für die große Ernte dankbar zu sein, sah er nur seinen eigenen Erfolg und sagte zu sich, du hast es geschafft. Spricht sogar noch mit dir, mit sich selber, oder? Du hast es geschafft. Das ist wie eine Selbstanbetung. Oh, du bist gut, du hast es geschafft. Ja. Er klopfte sich auf die eigenen Schulter. Statt Gott dankbar zu sein. Gott hatte einfach keinen Platz in seinem praktischen Leben. Sein Herz hing nur an seinem Reichtum. Das ist eine große Gefahr, der wir ebenfalls ausgesetzt sind. Und Gott warnt uns, wenn euer Wohlstand wächst, hängt euer Herz nicht daran. Interessant diese Aussage, finde ich. Wenn euer Wohlstand wächst, sagt er nicht, dann gebt alles weg, dass eurem Wohlstand wieder zurückgeht, sondern wir sollen unser Herz nicht daran hängen. Das ist ganz interessant. Wenn euer Wohlstand wächst, hängt euer Herz nicht daran. Der Bauer verhielt sich wie der Mann, der sein Herz an seine Erbschaft gehängt hat. Habgier, das war sein großer Fehler und der Fehler der beiden. Und deshalb warnt Jesus, bevor er diese Geschichte erzählte, eindringlich vor jeder Habgier. Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Habgier oder Habsucht ist in Wirklichkeit eine Form des Götzendienstes. Jedenfalls sieht es Paulus so. Habsucht ist so viel wie Götzendienst. Habsucht und jede andere Sucht hat das Potenzial, Gott aus unserem Leben zu verdrängen. Wer das zulässt, der wird erfahren, dass er früher oder später alles verlieren wird. So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist, oder man könnte auch sagen, auf seine Sucht konzentriert ist und der nicht reich ist in Gott. Bist du reich in Gott? Welchen Platz nimmt Jesus in deinem Leben ein? Vielleicht fragst du dich, wie man bei Gott reich sein kann. Reich bei Gott bist du, wenn du an Jesus glaubst, ihm vertraust und nachfolgst. Johannes schrieb einmal, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben, wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben nicht. Das ist quasi der Knackpunkt, der Schlüssel ist die Beziehung zu Jesus, die einen Menschen reich macht. Der größte Reichtum, das ist ein größerer Reichtum, als wir sonst irgendwoher bekommen könnten. Die Welt kann uns nicht reicher machen als Jesus. Vielleicht nicht materiell. Aber es gibt ja viele unglaublich reiche Menschen, die fühlen sich dermaßen leer, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen und wir erschrecken dann und denken, wie kann man sich das Leben nehmen, wenn man so reich ist? Wenn einem die Welt offen steht, wie man finanziell unabhängig ist. Warum? Weil ein Mensch innerlich dermaßen leer sein kann, selbst wenn er viel besitzt. Denn der wahre Reichtum bekommen wir in Jesus Christus. Jesus sagte einmal, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Die Antwort ist klar, nichts. Der Mensch kann sich nicht selber auslösen, er kann sich nicht selber reich machen, er kann nur reich gemacht werden. Und Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz für dein Leben bezahlt. Und er hat dich deshalb, macht er dich unglaublich reich. Die Frage ist, ob du demütig genug bist, um dieses Geschenk anzunehmen. Für uns stellt sich nun die Frage, wie wir heute mit unserem Wohlstand leben können, damit unser Leben den echten Reichtum nicht verdrängt. Oder anders gesagt, dass uns der Wohlstand nicht von Gott wegbringt. Wäre die Lösung, dass wir noch mehr Geld ins Reich Gottes geben? Sollen wir unser Ferienbudget kürzen? Vielleicht. Aber ich weiß es nicht. Das muss jeder selber mit Gott klären. Der Schlüssel zu echtem Reichtum hat primär nichts mit Geld zu tun. Und hat auch nichts mit Wohlstand zu tun. Es hat nichts damit zu tun, wie viel, dass ich spende. Ich kann mein ganzes Vermögen spenden und ich kann der ärmste Kerl auf der ganzen Welt sein, nichts vom Reichtum Gottes haben. Denn man kann sich den Reichtum Gottes, den Gott schenkt, nicht kaufen, den kann man sich eben nur schenken lassen. Der Schlüssel liegt in unserer Einstellung, auf was ich Wert lege, was mir wichtig ist. Jesus sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch das Übrige alles dazu geben. Das Reich Gottes soll unser Denken und unser Handeln in Anspruch nehmen. Gott möchte, dass wir ihn mit ungeteiltem Herzen lieben. Er will, dass wir am Bau seines Reiches mitbeteiligt sind. Und das möchte er, ob wir Familie haben oder ob wir unverheiratet sind. Das möchte er, wenn wir berufstätig sind oder wenn wir pensioniert sind. Das möchte er, ob wir arm oder reich sind. Reich in Gott sein hat nichts, wirklich nichts, mit unserer sozialen Stellung, noch mit unserem Wohlstand, unserem Vermögen zu tun. Du kannst ja selber testen, wie deine Einstellung ist. Was für Pläne machtest du dir mit dem Erbe deines amerikanischen Onkels? Hat in deinen spontanen Überlegungen das Reich Gottes auch einen Platz? Jesus sagt, wo euer Reichtum ist, da ist auch euer Herz. Und ich habe gestern im 20 Minuten einen interessanten Artikel gesehen. Wer sich interessiert, soll den mal anschauen. Da ist ein Artikel mit dem Titel "Das Geld nimmt uns unsere Einzigartigkeit". Da hat man Untersuchungen gemacht und festgestellt, dass in unserer Wohlstandsgesellschaft das Geld den Menschen fundamental verändert und ihm die Einzigartigkeit nimmt. Finde ich interessant, war kein christlicher Artikel. Könnt ihr in 20 Minuten nachlesen, ist immer noch online. Wo euer Reichtum ist, da ist auch euer Herz. So schlicht diese Aussage ist, so schlicht ist ihre Logik, ist dein Schatz bei Gott, denkst du und hilfst du intensiv mit am Bau des Reiches Gottes. Wenn dein Schatz woanders ist, dann wirst du höchstens ein Zuschauer im Reich Gottes sein. Du kannst vieles toll finden, aber du bist doch ein Zuschauer. Ist eben ein Unterschied, ob ich auf der Tribüne sitze und zuschaue, wie die unten spielen, oder ob ich am Spiel beteiligt bin. Eigentlich gibt es nichts Faszinierendes, als an etwas beteiligt zu sein, das über diese sichtbare Welt hinaus von größter Bedeutung ist. Nehmen wir unsere Ernte, bei uns meistens der Lohn oder die Rente, danken wir, weil wir wissen, dass schlussendlich alles aus Gottes Hand kommt, und konzentrieren wir uns im Leben auf das Wesentliche. Wie Jesus sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Wenn wir das tun, dann werden wir mit unserem Besitz, ob groß oder klein ist, richtig umgehen. Nun haben wir die Möglichkeit, noch mit drei zentralen Anbetungsliedern Gott nochmals zu sagen: Ich möchte, dass du im Zentrum meines Lebens stehst. Ich weiß, mein Beruf nimmt mich gefangen, und das ist so. Ich sage ja nicht, ihr sollt aufhören mit der Arbeit und ihr sollt unkonzentriert arbeiten und nur noch an Jesus denken. Und jedes Mal, wenn der Chef etwas sagt, sagt ihr: Nein, ich kann es nicht hören, ich muss jetzt gerade an Jesus denken. Ihr sollt gut arbeiten, euch konzentrieren. Aber ihr wisst schon, es gibt auch eine Möglichkeit, die Sachen zusammenzubringen. In dieser Welt festzustehen und dass Gott doch in meinem Leben den zentralen Platz hat. Und das können wir nun ihm mit den Liedern nochmals zusingen, ihm sagen. Und wer gern möchte, kann gern dort hinten in der Ecke, während dieser Zeit haben wir dort Leute, die bereit sind zum Beten, die haben grüne Bändel, dass ihr da dann dorthin geht und vielleicht ein Anliegen, das ihr habt, dann dort mit dieser Person betet. Oder wenn du merkst, dass du eigentlich dein Leben noch gar nicht Jesus anvertraut hast, dass du diesen Reichtum überhaupt noch nicht mal ansatzmäßig hast, dann geh dorthin und du gehst als ein reicher Mensch, von Gott beschenkt, aus diesem Saal. Das wünsche ich dir. Ich bete mit uns und dann. Ja, Vater, wir haben es auch eingangs gehört, uns geht es wirklich unglaublich gut. Wir leben in einem unvorstellbaren Wohlstand und trotzdem haben wir manchmal den Eindruck, dass unsere Wünsche nicht aufhören, der Wunsch immer mehr zu haben. Das haben wir auch wieder gesehen jetzt, diesem Skandal, auch bei VW, einfach getrieben, mehr, besser, höher. Und Herr, hilf uns, dass unser Wohlstand, in dem wir leben, dass er uns nicht gefangen nimmt, auch wenn er wächst, sondern dass wir ein Leben führen, das auf dich ausgerichtet ist, dass du immer zentral in unserem Leben wichtig bleibst, dass wir den Reichtum, den wir in dir haben, nicht einfach hinwerfen, weil wir geblendet werden von unserem Wohlstand. Herr, wir gestehen dir, das ist eine Herausforderung für uns, aber wir wollen dranbleiben und uns auch von dir ermahnen lassen, gerade auch durch diesen Bauern, dass wir nicht törichte Menschen sind, sondern Menschen, die wissen, um was es geht in diesem Leben. Amen.